Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Heute begrüße ich einen Gast, den ihr schon kennt, und zwar den Christian Wilken. Ich fasse nur mal ganz kurz zusammen, bevor ich ihn begrüße. Das ist ein Anglist und Japanologe und wir haben das letzte Mal zusammen über H.P. Lovecraft und das sogenannte Anthropozän gesprochen, ein von Menschen geschaffenes geologisches Zeitalter. Aber das hat uns irgendwie nicht gereicht, denn wir haben dann noch Cthulhu eingeworfen und kosmischen Horror, außerdem eine Brücke geschlagen zu Hayao Miyazaki, die Zeichentrickfilme von Studio Ghibli und auch Japan. Und die Kultur dieses Landes, ja, und das ist eigentlich auch schon der Grund dafür, warum Christian und ich in Kontakt geblieben sind und er schließlich auch etwas für die aktuelle G geschrieben hat, was mit Japan zu tun hat, und zwar den Artikel Der Weg des Kriegers. Da sprechen wir aber gleich drüber. Ich sage erstmal, hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Jörg, freut mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
In der aktuellen G hat der Christian eine Story geschrieben, die heißt Der Weg des Kriegers. Und da geht es um die beiden japanischen Kriegerklassen, die Samurai und die Shinobi, die sowohl die Literatur als auch die Popkultur Japans bis heute prägen. Das ist so ein bisschen der Rahmen, den wir uns gegeben haben für das heutige Gespräch, also so ein bisschen japanische Geschichte, Samurai und Shinobi. Und da, Christian, kannst du eine Menge drüber erzählen, glaube ich, ne?
Ich hoffe es. Also ich glaube nicht, dass heute Lovecraft nochmal auftaucht, aber möglicherweise nochmal Studio Ghibli, wenn wir da hinkommen, weil man da, glaube ich, auch den Einfluss spüren kann.
Wir lassen uns mal alle Möglichkeiten offen. Als ich deinen Artikel editiert hatte für die G, da ist mir so dieser Vergleich eingefallen mit dem, was wir hier im Westen in Europa so mit dem Ritter verbinden. Also dass der ja auch bestimmte Tugenden hatte, die ähnlich wie bei den Samurai auch nie so wirklich festgeschrieben worden sind, sondern über die dann zum Beispiel die Minnesänger oder auch irgendwelche Epen wie der Parsival oder der Iwein, da wurde davon erzählt und die gleichen sich in vielen Bereichen, ne?
Genau, ja, also bei den Rittern ist es ja so, dass wir ein Konzept haben, was vielleicht auch aus unserer Perspektive viel Sinn ergibt, was so ein fünffaltiges Konzept ist, wo es darum geht, was sind eigentlich die Tugenden, die Ritterhaftigkeit ausmachen. Und so ähnlich ist das bei den Samurai auch. Das habe ich dann auch, während ich meinen Artikel geschrieben habe, wieder festgestellt, dass unsere Wahrnehmung dieses japanischen Mittelalters eben auch damit zu tun hat, wie wir kulturelle Identität Japans und dann dem entgegengestellt, vielleicht das, was wir als Westen bezeichnen würden, eben auch aus unserer spezifischen Perspektive des 20. und 21. Jahrhunderts wahrnehmen, genau.
Und ich habe da mal so ein paar Begriffe, die hatte ich mir notiert, sowas wie Höflichkeit, Tapferkeit, Großzügigkeit, Treue, Würde, Freundlichkeit und so weiter, die sind auch nirgends kodifiziert worden. Also es gibt kein Werk im Westen über den Ritter, wie der zu sein hat. Es gibt keine 10 Gebote, wie im Christentum zum Beispiel oder so etwas. Und ich meine, es ist bei den Samurai auch so, dass es da zwar viele Begriffe gibt, die dem ähneln, aber dass die auch nicht wirklich festgeschrieben sind, ne?
Genau, also ich spreche in meinem Artikel ja beispielsweise über den konfuzianischen Einfluss, also Konfuzius, ein chinesischer Philosoph, der großen Einfluss hatte, dadurch, dass er importiert wurde quasi in die japanische mittelalterliche Gesellschaft, hat einen Einfluss auch auf das Schriftsystem beispielsweise gehabt. Also in Japan haben wir es ja mit Schriftzeichen zu tun, die etwa 1500 Jahre, 2000 Jahre alt sind, während es also in China in der Zwischenzeit ganz viele Rechtschreibreformen auch gab und die Schriftzeichen simplifiziert wurden, so dass sie heute auch relativ schnell zu lernen sind und dass man sie in Kurzschrift auch von der Hand bekommt. Es ist in Japan so, dass man immer noch die von vor 1500, 2000 Jahren mitunter benutzt. Und da sehen wir auch, wenn wir uns diese Kanji, wie sie ja heißen, eben erschließen, vor allem was die Semantik angeht, also was genau bedeutet eigentlich dieses Zeichen hier, dass das auch viel mit Konfuzianismus zu tun hat und dass da so eine ja ganz interessante Verschränkung ist zwischen der mittelalterlichen Gesellschaft, dem, was sich dann daraus für die kulturelle Identität ableitet und dann eben auch ja mehr logistischen und politischen Implikationen daraus.
Ja, da hast du schon dieses weite, unfassbar weite Spektrum angerissen, 1500, 2000 Jahre. Und da beginnen auch schon die Unterschiede zu Europa und zu dem Wesen des Rittertums, zu der Entwicklung. Denn als im Jahr 1600 der Cervantes im Don Quixote im Grunde schon den satirischen Abgesang in einem wunderbaren Roman auf den Ritter veröffentlicht hat, also als durch das Aufkommen des Schießpulvers und natürlich auch durch gesellschaftliche Veränderungen, durch Aufklärung und Co., dieser Ritter im wahrsten Sinne des Wortes verstaubte und man sich darüber amüsierte und er irgendwann nur noch gegen Windmühlen kämpfte, erlebte die Kultur in Japan eine gewisse Kontinuität und eine Stabilität und so etwas wie der Samurai war da quasi noch in voller Blüte. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, wir gehen gleich auf die Feinheiten ein, aber das ist für mich so von ganz außen betrachtet immer so der Unterschied, dass diese Phase in Europa dann irgendwann auch vorbei war, wenn man so möchte, und die Bezüge bis heute in unsere Gegenwart, was Rittertum oder Ritter betrifft, sich beschränken auf Burgruinen und vielleicht noch Sagen und Legenden. Aber dass das in Japan, du hast die Schriftzeichen erwähnt, und dann sind da ja auch noch die aktuellen Tempel, die man aufsuchen kann, die Shinto-Schreine, in denen teilweise Waffen und auch Relikte verwahrt werden, aus genau dieser Zeit, ne?
Ja, das ist total interessant, dass du Cervantes ansprichst, denn etwas, was ich im Artikel auch aufgreife, ist ja der Film Last Samurai mit Tom Cruise, wo wir dann wieder so eine Erweiterung haben. Das ist ja im Prinzip auch ein Abgesang auf Bushido, auf das Samurai-Wesen, auch in Bezug auf die Installation des Schießpulvers dann in Japan nach der Reichsöffnung und gleichzeitig eben auch als so eine heroische Inszenierung. Also das, was der Film verfolgt, ist historisch mit Sicherheit nicht ganz akkurat. Aber es gibt so einen ja sentimentalen Inhalt, der da eben dargestellt wird. So ähnlich wie das eben auch bei Cervantes auf eine ganz ironische Weise passiert im 16., 17. Jahrhundert.
Und jetzt ist das Faszinierende für mich, dass es ja noch weiter zurückgeht, dass man in Japan die sogenannten drei Kronjuwelen besitzt, Nationalheiligtümer. Das sind die Throninsignien des Kaisers. Und dahinter verbergen sich im wahrsten Sinne des Wortes, denn weder die Wissenschaft noch die, ja, noch die Presse, niemand darf daran. Das sind Tabus, die sind heilig. Und darin befinden sich ein Schwert, ein Juwel und ein Spiegel. Und die führen wiederum zurück bis hin zu den Ursprüngen der japanischen Geschichte, bis hin zu Sagen und Legenden, wo es darum geht, wie zum Beispiel Amaterasu aus der dunklen Höhle gekommen ist, angelockt durch eben jeden Juwel und auch den Spiegel nach draußen und den Menschen dann das Licht, die Sonne gebracht hat. Und diese Amaterasu ist ja dann auch lange Zeit, wenn man so möchte, auch eine Schutzgöttin der Kaiser gewesen, ne?
Ja, ist ja sehr gut nachzuspielen im Spiel Okami, was ja jetzt auch wiederkommt. Also das zieht ja auch sehr viel Inspiration aus dieser Mythologie. Und was eben auch den mythologischen Anspruch dabei angeht, ist es interessant zu sehen, wann entsteht eigentlich auch das Konzept des göttlichen Kaisers. Es ist nämlich so, dass im japanischen Mittelalter der Kaiser durchaus existierte, aber in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich gar keine große Rolle spielte, gerade während der Zeit des Shogunats, ne, also als wir halt eine Militärregierung quasi hatten. Und im Aufkommen des japanischen Nationalismus, da sprechen wir dann über das Ende des 19. Jahrhunderts, die sogenannte Meiji-Periode, also die Perioden in Japan werden ja immer nach dem Namen des Kaisers oder dem shintoistischen Namen des Kaisers benannt. Da sehen wir dann eben auch so eine Verflechtung aus der Geschichte des Bushido. Also wir haben auch im Jahr 1899 das Buch Bushido geschrieben von einem Japaner, Bushido, The Soul of Japan, auf Englisch verfasst tatsächlich, 1899 und auch in Amerika verfasst, was dann großen Einfluss hatte auf Leute wie Roosevelt beispielsweise, ehemaliger US-Präsident, und was bis heute auch unsere Wahrnehmung der Samurai so ein bisschen bestimmt. Und ich glaube, das führt uns dann auch in unserer Diskussion heute so ein bisschen in die Gegenüberstellung von Historizismus und Historiografie hin. Also können wir die Geschichte wirklich akkurat darstellen? Und für Videospiele bedeutet das dann auch, können wir eben die Erfahrung ermöglichen, das japanische Mittelalter oder vielleicht auch das europäische Mittelalter. Du hast ja gerade gesprochen über Kingdom Come Deliverance, auch in Spielvertiefung. Ist das überhaupt etwas, was möglich ist? Oder geht es eher historiografisch zu? Das heißt, können wir uns eine Szene nehmen und die eben vertieft darstellen, nicht nur was den historischen Anspruch angeht, sondern eben was die Erlebbarkeit der Geschichte angeht. Und da wäre auch meine Frage, die ich dir gerade im Vorgespräch schon angekündigt hatte, und ich hoffe, die bringt uns nicht aus dem Konzept. Was sind eigentlich deine liebsten historischen Spiele? Oder hättest du da eins, auf das du so den Finger legen würdest?
Hui, ich habe eigentlich schon immer alles gerne gespielt, was im weitesten Sinne mit Geschichte zu tun hat. Und wo all die Archetypen, über die ich auch heute noch so gerne rede und lese, also vom Ritter bis zum Samurai, also das alles hat mich immer schon interessiert. Wenn ich so von dieser größten Faszination ausgehe, also welche Spiele haben wirklich dafür gesorgt, dass ich mich tiefer mit einem Thema beschäftigen wollte, also über den Spaß hinaus, dass da irgendetwas geweckt worden ist, dann waren das mit Sicherheit zwei Strategiespiele, und zwar auf der einen Seite Age of Empires. Das hat mich doch sehr, sehr lange begleitet und fasziniert. Und auf der anderen Seite tatsächlich Total War Shogun.
Ja, tatsächlich, ja, das taucht ja auch am Rande meines Artikels auf. Das hatte ich mir auch nochmal angesehen, da ich es selbst nie gespielt habe. Also die Einstiegshürde für diese Strategiespiele, auch Age of Empires, ist für mich etwas zu hoch, gerade jetzt so im Erwachsenenalter. Aber diese Spiele scheinen ja eher, wenn wir das gegenüberstellen, in Richtung historizistische Darstellung von geschichtlichen Zusammenhängen zu gehen, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, als ich diese beiden gespielt habe, war das eigentlich, war das strategisch, militärtaktische stand für mich schon im Vordergrund, also der Spaß. Und ich habe dann zum Beispiel erst bei Age of Empires mich etwas näher dann auch mit den englischen Langbogenschützen, also mit so einer Facette irgendwo in den Tiefen des Spiels oder mit einem bestimmten Manöver beschäftigt. Da habe ich mir so eine Notiz gemacht, hey, was steckt da eigentlich dahinter, und habe da ein bisschen weiter recherchiert. Und bei Shogun, also bei Total War, war es auch so, dieses in erster Linie, das Manövrieren im Gelände, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich habe zu der Zeit auch, hatte ich noch ganz stark mit Richard Chamberlain die TV-Serie Shogun im Hinterkopf. Und mich hat das immer fasziniert, dieses von außen betrachtet, dieses Klischee, was man eben hat, auch vom Samurai. Unfassbare Disziplin, Strenge. Das kommt natürlich immer entgegen, der ein Strategiespiel spielt, weil sich das da so anzubieten scheint. Allerdings steckt hinter all diesen eisernen und waffenstarrenden Hüllen stecken natürlich Menschen, und da stecken natürlich auch Vorstellungen. Und du hast recht, dass wir diesen Archetyp vor Augen haben, der allerdings auch in der Form, wie er uns dann im Spiel begegnet, also egal ob jetzt der englische Langbogenschütze oder der Samurai, dass der natürlich einer idealisierten Version entspringt, die meist viel, viel später in ihren Facetten ausgebildet wurde, auch was die Tugenden betrifft und den Verhaltenskodex, als es zu der Zeit, als sie tatsächlich gelebt haben, wirklich vielleicht der Fall war. Oder was ich damit sagen will, das trifft man auch in Kingdom Come Deliverance sehr gut, das trifft dieses Spiel wunderbar, ist, dass diese Ideale des Ritters, des Edelmuts, der Ehrenhaftigkeit, dass die im Spiel auch zerbrechen, weil man merkt, dass die Menschen eben auch allzu menschlich schon damals waren, gelogen, betrogen, nach Macht gegiert und so weiter haben. Und das kann man vermutlich dann eben auch auf die japanische Geschichte übertragen, sodass das Ganze, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, auch immer so ein Zerrbild ist, ne, was wir an Begriffen so im Kopf haben.
Ja, ich finde das total interessant, was du hier gerade über Kingdom Come Deliverance auch sagst, dass es durchaus darum geht, emotional die Erfahrung der Vergangenheit eben rekonstruieren zu können, gerade durch ein Videospiel, was ja eben auch immer zu tun hat mit einer Machtfantasie beispielsweise. Wir werden später vielleicht auch sprechen über so Reihen wie Way of the Samurai, wo das ganz klar im Zentrum steht. Und andererseits auf eine Inszenierung eines Teilaspekts, der dann mit großer historischer Authentizität eben abgebildet werden soll. Ich habe gerade in der aktuellen Edge einen einseitigen Zusatzartikel gelesen über Kingdom Come Deliverance 2, wo es nur um die Inszenierung des Schwertkampfes ging, wo man versucht hat, so historisch akkurat wie möglich vorzugehen und das zu simulieren. Und ob das gelungen ist, kannst du ja vielleicht besser beurteilen. Aber da wurde dann auch davon gesprochen, dass die Entwicklerinnen eben auch das Problem hatten, dass sie, was die historischen Aufzeichnungen zum Schwertkampf angeht, also was die wirkliche Technik angeht, nicht wirklich über das Jahr 1600 hinauskamen. Also dass alle schriftlichen Aufzeichnungen eben auch schon Rekonstruktionen waren von dem, was vorher vielleicht mündlich überliefert war oder vielleicht auch dem damaligen Geschichtsverständnis des 17. Jahrhunderts über das Mittelalter. Das finde ich interessant, weil es ganz ähnlich auch sowohl in Japan als auch im quote-unquote Westen ähnlich zu tun haben, was die historische Darstellung vom japanischen Mittelalter und den japanischen Kriegern, also seien es Shinobi, die natürlich weniger fundiert historisch belegt sind, als auch die Bushido, als auch die Bushi, also die Samurai angeht. Das heißt, Emotionalität wird scheinbar gut dargestellt und was den Detailgrad angeht, könnte es sein, dass es schwieriger ist, eben auch historische Quellen zu Rate zu ziehen.
Ich würde sogar sagen, dass das mit der Emotionalität auch schwierig ist, auch wenn sich der Mensch über all die Jahrhunderte in seinen Grundbefindlichkeiten, Grundbedürfnissen natürlich nicht geändert hat, hat er sich schon in seinen Moralvorstellungen und in dem, was er für gut, schlecht oder so hält, da hat er sich schon verändert. Und auch im Mittelalter gab es zum Beispiel ein ganz anderes Verständnis für Strafen, Gewalt und Co. Also das, was uns heute vielleicht auf den ersten Blick eher befremdet oder abstößt, war damals vielleicht anders. Und von daher kann ich das für Kingdom Come Deliverance zwar auf dieser Ebene der politischen Macht, da kann ich das vielleicht, da kann man das sogar mit Quellen bezeugen. Also dass es bestimmten kleinen Adligen darum ging, die Macht ihrer Familie zu mehren und dass das sogar noch über dem Willen oder über der Gewalt des Lehnsherrn manchmal hinausgehen konnte, zwar nicht offiziell, aber so hat man quasi hinter den Kulissen versucht, sich und seine Familie zu bereichern. Und dieses Lehnsverhältnis gab es ja auch im alten Japan, also bei den Samurai. Da war das vielleicht auf eine gewisse Art sogar noch strenger. Das kannst du sicherlich gleich noch mal einwerfen. Aber was ich sagen wollte, diese Gier des Menschen, die ist zeitlos. Aber wie er auf Gewalt reagiert, wie er sie akzeptiert, ob das quasi gesellschaftlich legitimiert ist, zum Beispiel Seppuku, darüber wirst du gleich auch noch was sagen, der rituelle Selbstmord, den es ja so nicht gab in Westeuropa, zumindest meines Wissens nicht, aber das wurde ja, da gab es ja keinen Aufschrei. Das will ich damit sagen, dass sich die Wertevorstellung und auch das Emotionale vielleicht, dass sich das gar nicht so leicht replizieren lässt, weil vieles an Kingdom Come Deliverance 2 wirkt mir auch etwas zu, sag ich mal, modern fröhlich, obwohl das auch wieder sein kann, dass die Menschen, und das weiß ich vielleicht jetzt aus Erfahrung des Studiums, dass die damals einen unheimlichen Witz hatten, einen unheimlichen Humor und auch eine Satire, wo wir denken, das ist eine Erfindung seit der Aufklärung und vorher war alles düster, aber das stimmt natürlich gar nicht. Also es ist tatsächlich ein komplexes Thema, ob man da emotional abgeholt wird, so wie man sich das vorstellt. Aber ich erwarte das natürlich auch gar nicht von einem Spiel und bin sehr froh, dass dieser Schwertkampf, den du angesprochen hast, dass sie zumindest versuchen, den mal anders darzustellen als in gewöhnlichen Action-Rollenspielen, auch bei meiner geliebten Souls-Reihe oder woanders, dass man sich zumindest die Quellen angeschaut hat. Und es gibt im Spiel tatsächlich Schlagtechniken wie den sogenannten Mordhau. Der ist keine Erfindung, der ist in Quellen verbrieft. Und das ist eine bestimmte Technik, in der man tatsächlich die Klinge des langen Schwertes unten anfasst, also an der scharfen Seite, und zuhaut mit dem kleinen Kreuz oben, das dann den Rest des Schwertes bildet. Also das wusste ich vorher auch noch nicht. Es gibt so einige Facetten, da habe ich mich gefreut, dass man versucht, einigermaßen anders ranzugehen an die Kampfmechaniken. Das spürt man da auch und das macht auf diese Art auch Spaß.
Ja, weißt du, mein Lieblingsspiel der letzten 5 Jahre ist technisch gesehen auch ein historisches Spiel. Und das ist ein Spiel, das heißt Pentiment. Das hast du auch mal besprochen, als es damals rauskam. Kannst du dich noch an Pentiment erinnern und wie du es als Historiker eben auch fandest?
Ja, ich fand's klasse als Ansatz, weil es so ungewöhnlich war, dass das von Obsidian, von Sawyer, überhaupt so ein Spiel durchgesetzt werden kann. Er musste lange dafür knabbern und arbeiten intern. Also das war nicht so selbstverständlich, dass so etwas produziert wird, gerade in den USA. Und ich habe das sehr gemocht, weil es einfach auf so erfrischende Art und Weise auch versucht hat, den Alltag und auch die Beziehungen und auch die unterschiedlichen Werte da so ein bisschen darzustellen.
Ja, mir ging es ähnlich. Also das war das letzte Spiel, wo ich wirklich komplett reingezogen wurde. Das, was die emotionale Erfahrung angeht, steht das für mich so auf einer Ebene fast mit so Spielen wie Shenmue, mit so Spielen wie Shadow of the Colossus. Also was die Inszenierung einer anderen Welt eben angeht und in diesem Fall eine Welt, ja, die dann eben einem bayerischen Dorf im 16. Jahrhundert entspricht, ne? Hier glaube ich auch nicht, dass es eine historistische Abbildung der Bauernkriege gibt, aber dass eben dieser emotionale Einfluss auch der Reformation beispielsweise, gleichzeitig auch ein postmodernes Spiel mit unserer Wahrnehmung des Mittelalters im Allgemeinen, so ähnlich wie das ja auch das große Vorbild Der Name der Rose von Umberto Eco macht, das Ganze dann eben noch gameplay-technisch inszeniert durch Adventure-Mechaniken, durch eine große Geschichte, die auf mehrere Jahrzehnte eben auch ausgelegt ist, und durch verschiedene optionale Enden, bei denen man gar nicht weiß, ob man letztendlich wirklich den richtigen Täter überführt hat. Das alles war für mich so gemischt. Das war total faszinierend und über allem eben auch wieder diese Atmosphäre. Und die Atmosphäre hat es eben nahegelegt, dass hier die Erfahrung einer kleinen dörflichen, mittelalterlichen oder spätmittelalterlichen Gemeinschaft eben wirklich erfahrbar wird. Das fand ich total toll. Wann war das? 2022, ne? Ja.
2022, ja, das war ja auch so ein historischer Krimi, wenn man möchte. Ein Rollenspiel mit Adventure-Elementen, das sich auch ein Szenario ausgesucht hat, das einfach verdammt knifflig zu inszenieren ist an dieser Zeitenwende zwischen Mittelalter und Neuzeit, weil es da noch so vieles Altes da ist, so vieles offensichtlich Neue, aber weil die Menschen sich auch noch gar nicht so richtig für irgendwie einen Weg komplett entschieden haben, weil die Geschichte so kompliziert ist und da in so einem kleinen lokalen Milieu ein Krimi mit Rätseln zu inszenieren, der auch so ein bisschen den Charme der Point-and-Clicks hat, der gleichzeitig sowas hat wie Rhetorik und Wissenschaft als Statistiken, also was einen als Rollenspieler freut, eine schöne Karte. Also das hat mich schon unheimlich gefreut und du hast auch zu Recht Der Name der Rose genannt. Das würde ich da so als, das kam mir da auch immer wieder in den Sinn. Und es war eben auch eine komplexe Lebenswirklichkeit der Menschen, also zwischen Bauernadel und Klerus, die es ja auch in Japan immer gab, auch wenn die Gesellschaft irgendwann in sehr engen Klassen geordnet war im Laufe der Geschichte, ist das ja auch wesentlich differenzierter und komplexer als, natürlich, da sind nur Samurai, Ninja und Bauern. So war es natürlich in Japan auch nicht. Aber von daher mag ich solche Spiele sehr gerne und es ist ein bisschen auffällig, du hattest Way of the Samurai erwähnt, das hat zwar einen anderen Ansatz, das ist wesentlich kämpferischer, natürlich, aber Japan wurde schon sehr oft thematisiert von digitaler Unterhaltung, wohingegen das alte Europa, wenn ich jetzt die Strategiespiele, die rein militärischen Sachen mal weglasse, da muss man doch ein bisschen länger graben. Also von daher war das schön. Es gab übrigens einen Klassiker, nur einen einzigen, der mir eingefallen ist, der sowas Ähnliches gemacht hatte wie Pentiment oder zumindest versucht hat und den der Josh Sawyer auch kannte und das war Darklands. Da wurde zum ersten Mal das europäische Spätmittelalter inszeniert. Das war von Microprose aus dem Jahr 1992 und da hing sehr, sehr lange ein Poster mit einem Schwertkämpfer über meinem Bett damals in meinem Kinderzimmer. Das war das erste Fantasy-Abenteuer mit historischem Hintergrund, das tatsächlich in Deutschland des 15. Jahrhunderts spielte und übrigens auch ein tolles Quest-System hatte, an dem sich später Bethesda orientieren sollte. Aber das soll jetzt reichen als Ausflug in die Geschichte der Videospiele, denn es soll heute gehen um Bushido, um Samurai und Ninja. Fangen wir doch mal beim Begriff Bushido an, Christian. Was kann man denn dazu sagen?
Bushido, also die Bushi, das ist eigentlich ein anderes Wort für Samurai, auch was die Schriftzeichen angeht, das sind eben Krieger, und Do, das ist eben der Weg. Und daraus leitet sich dann eben auch die Übersetzung ab, die wir heute auch ganz oft anwenden, also der Weg des Kriegers. Und der Weg des Kriegers ist jetzt natürlich nicht ein kartografisch, physisch zu verstehender Weg, sondern der hat auch ganz viele ethische und teilweise sogar metaphysische Elemente. Also was bedeutet es, eben seiner etwas erhobenen Rolle im feudalistischen Japan nachzukommen? Was für ein ethisches Verhalten, was für eine gesellschaftliche Rolle leitet sich daraus ab? Und für heute, das ist ja auch etwas, was ich im Artikel anspreche, wie ist die kulturelle Identität Japans eben bis heute möglicherweise auch davon beeinflusst? Also der Weg des Kriegers tatsächlich als Übersetzung von Bushido.
Das heißt, der Bushi war im Grunde einfach erstmal nur ein Krieger. Aus diesem Krieger, aus diesem Bushi, hat sich dann im Laufe der Geschichte der Samurai entwickelt?
Im Prinzip sind das zwei Worte für die gleiche Person. Also Bushi, mir kommt es so vor, als ob in japanischen Gesprächen, also wenn man mit Japanern, Japanerinnen spricht, die eher dazu tendieren, das Wort Bushi als Lesart dieses Zeichens zu verwenden, und dass wir im westlichen Kontext eher Samurai sagen. Aber ich habe auch das Gefühl, in den letzten 10 bis 20 Jahren hat sich der Begriff Bushi und Bushido mehr und mehr im, beispielsweise in Deutschland oder im anglophonen Kontext, auch etabliert als Alternative zu Samurai.
Das ist ja interessant, denn du hattest ja erwähnt, dieses Buch oder diesen Roman über Japan, Bushido, die Seele Japans, irgendwie von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und über dieses Buch, diese Veröffentlichung, ich glaube, du hast Roosevelt erwähnt, kam der Begriff Bushido eben auch in den Westen und wurde populär. Aber der wurde dann wieder irgendwann überlagert von der Popularität des Samurai, vermutlich, sodass wir im Westen eher diesen Begriff verwenden.
Das könnte tatsächlich so sein, ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Begriff Samurai eher benutzt wird. Aber Bushido ganz klar als ein fundamentales Werk, was viele unserer Vorstellungen bis heute prägt. Und was ich interessant finde, ist, dass diese Vorstellungen, die wir vom Bushi haben, vom japanischen Krieger, dann eben auch Einfluss haben auf westliche Videospiele, wie zum Beispiel Ghost of Tsushima, wo ich da als erstes dann denke, die dann wiederum auch ganz positiv rezipiert werden in Japan, ne? Also Ghost of Tsushima wurde in Japan sehr hervorgehoben für seine ja historische Authentizität auch.
Was mich gefreut, aber auch gewundert hat, irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, dass man als westliches Studio es gar nicht hinbekommen kann, das so abzubilden. Andererseits darf man natürlich nicht vergessen, dass sich das Studio natürlich informiert hat, dass man recherchiert hat, dass natürlich auch in den USA japanische Kultur gibt, die man, also das fließt zwar alles ineinander, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass das nicht so leicht ist. Hat dich das überrascht?
Es spricht für mich für so einen paradigmatischen Wandel in der Videospielindustrie eigentlich. Und der schlägt sich auf beiden Seiten, also innerhalb der japanischen Entwicklerszene und der westlichen Entwicklerszene eigentlich nieder, dass rekontextualisiert wird, wie mit Geschichte beispielsweise auch umgegangen wird. Also auch das Spiel, ich habe gerade leider den Namen vergessen, das du gerade angesprochen hast, was möglicherweise ein Vorbild war für Pentiment. Ich könnte mir vorstellen, genau, Darklands, das muss ich auch unbedingt irgendwann mal spielen, wenn das möglich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben auch nicht so breit rezipiert wurde, wie das Pentiment wurde. Also Pentiment ist ja jetzt auch beispielsweise auf die PS5 konvertiert worden. Also es hat ja schon kulturwissenschaftlich auch eben eine Rezeption erfahren. So ähnlich sehe ich das auch mit Ghost of Tsushima. Und vielleicht bringt uns das in den nächsten Minuten auch dazu, einmal darüber zu sprechen, was bedeutet Tradition eigentlich? Also wie trägt Tradition wirklich zu der kulturellen Identität eines Raumes bei, also eines Landes beispielsweise? Und wie viel davon ist eben historisch immer belegt und wie viel davon ist eben möglicherweise auch eine Fabulation oder was wir eine erfundene Tradition in der Geisteswissenschaft nennen würden?
Ja, da können wir gerne drauf eingehen. Du hattest in deinem Bericht über Bushido in der G auch erwähnt, dass die Werte der Samurai in Ghost of Tsushima, dass sie da einerseits transportiert werden, also man bekommt etwas mit, was es bedeutet, Samurai zu sein. Gleichzeitig werden sie in diesem Abenteuer allerdings auch auf die Probe gestellt und nicht nur im Sinne einer Quest, eines Kampfes, eines Duells, sondern eben auch moralisch.
Genau, das persönliche Verantwortungsbewusstsein, was einhergeht mit dieser gesellschaftlich erhobenen Stellung. Ich glaube, du hast dich mit Ghost of Tsushima noch tiefgehender beschäftigt als ich. Würdest du sagen, dass das spürbar ist, die persönliche Verantwortung, die der Protagonist in dem Spiel hat für sein eigenes Dorf oder für seine eigene Kommune quasi?
Ja, in erster Linie würde ich sagen, geht es zwar um sein Schicksal, also um das, was mit ihm passiert und was für ein, aber schon auch darum, was soll für ein Mensch aus ihm werden? Und er stellt sich dann auch gleichzeitig die Frage, was soll dann aus Japan werden, so ungefähr? Also das Ganze wird natürlich schon zugespitzt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass in diesem Abenteuer aus dem Westen eben viel öfter als noch in den Samurai-Spielen, die ich aus Japan kenne, das Jüngste war, davor war Rise of the Ronin, dann hast du Way of the Samurai erwähnt, wir könnten zurückgehen bis hin zu Onimusha und solchen Geschichten, die natürlich schon fantastischer konzipiert sind, oder auch Kengo, Master of Bushido, solche Sachen. Also in all denen gibt es zwar ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber so das moralische Hinterfragen war auch schon immer ein Thema. Also wie hat man sich zu verhalten? Von daher kommt das hier zurück in Ghost of Tsushima, aber vielleicht noch so ein bisschen auf eine modernere Art und Weise.
Das würde nämlich in die Richtung des konfuzianischen Aspekts gehen, den ich vorher schon angesprochen hatte. Also dass persönliche Macht eben auch damit verbunden ist, dass es eine ganz große Verantwortung gibt, die sich daraus ableitet. Verantwortung beispielsweise wenn es um Samurai geht, also wenn es um das feudalistische Japan geht, da wurde den Kriegern ja Macht zugeführt durch die ihnen überstellten Daimyo. Also die Daimyo, das waren quasi Lehnsherren, nicht ganz unähnlich den Lehnsherren im europäischen Mittelalter auch, die an der Spitze der lokalen Bevölkerung waren. Da ging es viel um Land, Besitz beispielsweise, aus dem sich dann natürlich auch immer politischer Einfluss ableitete und ökonomischer Einfluss. Und als Mittelsmänner quasi dann eben auch die Bushi zwischen den übergestellten Daimyo, also die quasi höchste aristokratische Ebene der lokalen Bevölkerung, und dann die größere Landbevölkerung, Bauern und möglicherweise Präindustriearbeiter, die natürlich wenig politische Macht hatten. Und beim Samurai ist es so, dass er eben nicht nur das Recht hat, moralische Entscheidungen zu treffen, also ganz berühmt verbrieft es ja unter anderem auch, dass er auch das Recht hatte, über Leben und Tod zu entscheiden in extremen Situationen oder vielleicht auch in gar nicht so extremen Situationen. Also er hatte das Recht, quasi sein Schwert auch gegen die Bevölkerung zu erheben, aber dass das eben auch immer mit einer persönlichen Verantwortung für die eigene Bevölkerung einhergeht. Und was ich super interessant finde, ist, dass diese konfuzianischen Werte möglicherweise auch im 20. und im 21. Jahrhundert spürbar sind. Wenn wir uns beispielsweise mal an das Fukushima-Desaster von 2011 erinnern, nach dem Tohoku-Erdbeben, als es ja leider zu einer Kernschmelze kam im Fukushima-Reaktor, da musste der Vorsitzende der Betreiber, also TEPCO war das ja, die Betreiberfirma, der musste ganz selbstverständlich den Hut ziehen, obwohl es relativ schwierig war, ihm auch eine persönliche Verantwortung in dem, was da passierte, in dieser großen Naturkatastrophe, nachzuweisen. Das ist so ein Konzept, was meiner Meinung nach aus dem japanischen Mittelalter ableitbar ist. Und es bedeutet nicht, dass wir das nicht auch im, in Anführungszeichen, Westen haben, also persönliche Verantwortung und natürlich auch Fürsorgepflicht, gerade im industriellen und ökonomischen Kontext. Aber es ist durchaus etwas, was in Japan ganz akzentuiert ist durch die Jahrhunderte.
Ja, diese Konsequenz in der Verantwortung, die würde ich mir natürlich auch ganz ehrlich öfter mal im Westen wünschen, zumindest in Europa. Denn da habe ich das Gefühl, dass du hast vorhin die Tradition angesprochen. Das war etwas, über das du noch sprechen wolltest auch, du hast es, glaube ich, genannt, die Tradition im Raum oder wie sie sich vielleicht auch historisch hält, entwickelt, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Mhm, genau.
Und da sehe ich dann tatsächlich im Vergleich, also da war der Cervantes mit seinem Don Quixote dann tatsächlich der Abgesang auf die Ritterlichkeit. Es ist nicht so, dass es, da sind wir bei Begriffen wie vielleicht Ehre, Anstand und so etwas, dass es das gar nicht gibt in unserer Kultur. Das stimmt natürlich nicht. Aber auf der Ebene der hohen Entscheidungsträger, wie du das jetzt eben beschrieben hast, in Japan, ist das Bewusstsein so in der Form nicht verankert. Da habe ich eher das Gefühl, dass die Bereicherung da eher grassiert und dass die Macht so lange ausgenutzt wird, wie man kann. Jetzt ist das natürlich so nicht schwarz-weiß zu sekundieren. Auch in Japan gibt es Bereicherung, Korruption und Co., auch auf höheren Ebenen. Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, wenn man auf die Unterschiede schon noch aufmerksam macht. Aber jetzt übergebe ich an dich und die Tradition.
Genau, also um nochmal zurückzugehen auf das Buch aus dem Jahr 1899, was eben mitten in der Meiji-Periode rauskommt. Was ist die Meiji-Periode? Das ist die Zeit, in der, also Ende des 19. Jahrhunderts, in der die Symbolik des Kaisers, auch im Sinne von der Kaiser als Nachfahre Amaterasus, also der Kaiser als eine shintoistische gottähnliche Figur oder zumindest einer gottähnlichen Tradition entsprechend und daraus resultierend, wo diese Themen rekontextualisiert wird und ganz, ganz stark akzentuiert werden. Das heißt, Japan wurde ja gezwungen, sich zu öffnen nach Jahrhunderten der Isolation. Und mit dieser Öffnung einhergeht eben auch so ein hegemonialer Anspruch über im Prinzip ganz Ostasien. Und da sehen wir dann eine Neuverhandlung von ganz vielen Stereotypen und Archetypen, die wir als klassisch japanisch wahrnehmen. Eins davon ist der japanische Kaiser. Es geht dann auch um scheinbar jahrhundertealte Traditionen wie die Teezeremonie, wo man eben auch Zweifel haben kann, wie alt ist die Teezeremonie wirklich, und eben auch die Bushi und die Samurai. Und das alles würde in der Geisteswissenschaft unter dem Begriff Invention of Tradition oder heutzutage manchmal auch Reinvention of Tradition, also die erfundene Tradition, zusammengefasst. Das bedeutet, dass dieser göttliche Anspruch des Kaisers möglicherweise ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts ist. Und parallel dazu auch, dass unsere Wahrnehmung von Samurai, gerade was die nicht klar historisch belegbaren Werte, die du angesprochen hast, so ähnlich wie die Ritterlichkeit in Europa, dass die möglicherweise auch zu einem Teil Konstrukte sind, weißt du? Und da gibt es dann eben so Themen wie die Teezeremonie, Bushido, beispielsweise auch die Symbolik der Chrysanthemen für die Rolle des Kaisers in Japan. Man könnte sich selbst historisch eben auch Sushi als ein Objekt angucken, was rekontextualisiert wird.
Nur ist jetzt rekontextualisieren ja nicht etwas erfinden. Das heißt, es gibt da immer einen wahren Kern, aber die Gestaltung dessen, wie man sich den heute vorstellt oder wie man dieses oder jenes praktiziert. Und aus irgendeinem Grund achtet man dabei darauf, vielleicht zu sagen, das ist besonders alt, das ist besonders traditionell, ohne zu wissen, dass das schon mehrfach, ja, seine Haut gewechselt hat oder mehrfach modernisiert wurde. Aber es ist schon so, dass es da ja gewisse historische Kerne gibt, auf die das so zurückführt, ne?
Ganz genau. Das sehe ich ganz genauso wie du. Also deswegen würde ich auch den Begriff Reinvention of Tradition oder eben Rekontextualisierung bevorzugen vor dem Begriff erfundene Tradition. Denn es ist natürlich so, dass die Kaiserfamilie existierte im Mittelalter. Japanische Traditionen existierten auch im Mittelalter. Sie wurden eben nur neu akzentuiert. Dann eben auch in der Moderne, Ende des 19. Jahrhunderts, im 20. Jahrhundert und dann leider eben auch in diesem großen nationalistischen Projekt, ja.
Es hat natürlich seine Verwerfungen gehabt und das ist ja auch eine Gemeinsamkeit vielleicht zwischen dann der japanischen und deutschen Geschichte. Also der Zweite Weltkrieg mit all den Unterschieden, wie die Gesellschaften darauf zugelaufen sind und wie sie daraus heraus, also hervorgekommen sind, ist das dennoch eines, das, wenn man so möchte, beide Länder auch so ein bisschen verbindet. Zumindest habe ich das in meiner Zeit als Spieleredakteur immer wieder, wurde ich darauf angesprochen und es ergaben sich Diskussionen mit vor allem mit japanischen Entwicklern oder von Leuten, von Publishern, eben über diese Zeit. Aus Neugier und so weiter. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass auf der japanischen Seite da eben diese Neugier existiert, auf im Europa im Ganzen jetzt natürlich, aber auch speziell auf das Deutsche. Und was mich schon immer wunderte, bevor ich mich mit der Geschichte beschäftigt habe, war, dass es in so vielen japanischen Videospielen, schon seit den 80ern eigentlich, so gerne deutsche Namen und Begriffe gab. Das ging dann weiter bis Xenogears, bis also Sprach Zarathustra hin zu deutschen Namen für Bösewichte, aber eben auch nicht nur für Bösewichte. Also so wie das jetzt in der westlichen amerikanischen Spielindustrie oft der Fall war, dass da im Grunde die Nazis die Bösewichte waren, schon in frühen Shootern, war das in Japan irgendwie eine andere Betrachtungsweise, die vielleicht damit zusammenhängt, dass da so eine Neugier ist. Und jetzt kannst du aber viel mehr darüber erzählen, denn du bist mit einer Japanerin verheiratet und warst auch viel länger und öfter dort als ich.
Ja, das alles, was du gerade beschrieben hast, führt ja dazu, dass wir dann eben auch Spiele haben, in denen Städte vorkommen, die Lebensbaum heißen. Welches Spiel war das noch? Shadow of Memories von 2001, glaube ich. Ein ganz frühes PS2-Spiel mit diesem ganz ulkigen Namen Lebensbaum und ich glaube ein Protagonisten, der Eike irgendwas, also auch einen deutschen Namen hatte. Gleichzeitig auch Spiele wie Ehrgeiz und so weiter und du hast auch alle viele andere schon benannt. Ja, das ist auch zurückzuführen zum Teil auf die Meiji-Zeit, also auf das späte 19. Jahrhundert. Also nachdem Japan sich geöffnet hat, wurden verschiedene Expeditionen, also Missionen entsandt, ganz berühmt dabei die Iwakura-Mission, die vornehmlich nach Europa gereist ist und sich aus verschiedenen Ländern so das Beste zusammengepickt hat. Was beispielsweise das politische System angeht und auch das militärische System, war Großbritannien ein ganz großer Einfluss. Auch was den Linksverkehr angeht, den ja beide Länder eben gemein haben. Und Deutschland, unter anderem was Bier angeht, also die ersten japanischen Bierbrauereien nach dem Vorbild der Beck's Brauerei, die eben auch besichtigt wurde damals, ein Einfluss auf die Medizin, also viele der Fachbegriffe in der japanischen Medizin, wenn man zum Arzt geht, sind ganz klar deutsch, auch beispielsweise Begriffe wie Karte, also was die deutsche Karte ist, was auch mit der Versicherungskarte beispielsweise zu tun hat. Und auch Parallelen in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, die ich sehen würde zwischen der Taisho-Zeit, das ist die Zeit, die auf die Meiji-Zeit folgt, das ist 1912 bis 1926, und dem, was wir in Europa dann und in Deutschland mit der Weimarer Republik erleben. Und ich finde es interessant, dem nachzugehen, denn diese Opferbereitschaft, die du eingangs erwähnt hattest, also Seppuku oder wie es in Deutschland ja auch oft genannt wird, Harakiri, wörtlich sich den Bauch schneiden oder aufschneiden, das wird dann ja auch wieder ein kulturelles Konstrukt, was dann auch einen unerfreulichen Einfluss auf den Zweiten Weltkrieg, insbesondere auf den Pazifikkrieg hat, wenn wir beispielsweise an die Kamikaze-Kämpfer denken. Ne? Also Kamikaze ist auch wieder so ein mythologisch verbriefter Begriff aus dem japanischen Mittelalter. Da geht es darum, dass die mongolische Flotte, die zehnfach überlegen war, Japan angreift und dann kommt der Kamikaze, also der Götterwind. Und wie durch ein Wunder schafft es dann eben durch diese Umstände die japanische Flotte zu gewinnen und das Land zu verteidigen. Das führt dann auch zu einer symbolischen Überhöhung im Zweiten Weltkrieg und zu eben der Opferbereitschaft der Kamikaze-Piloten. Und so sehen wir, glaube ich, dass es ganz natürlich ist, dass wir die Geschichte und Figuren aus der Geschichte teilweise unserem Verständnis entsprechend überhöhen. Das ist etwas, was ich so am Ende meines Artikels auch versuche darzustellen.
Und jede Generation oder jede Zeit wählt sich so auch das aus fremden Kulturen, was ihr gerade passt und überhöht das so ein bisschen. Ein Beispiel, das auch ein verbindendes Element der dunkleren Kapitel unserer Geschichte ist, ist das Hagakure, also der sogenannte Ehrenkodex der Samurai, der eben auch erst entstanden ist, Anfang des 18. Jahrhunderts. Und der natürlich mit seiner bedingungslosen Unterwerfung unter den, sage ich mal, unter den Anführer Ideal war auch für, auf den ersten Blick zumindest, für den Befehlsempfänger. Also im Dritten Reich haben auch Einheiten der Waffen-SS das Hagakure quasi gelesen, weil man da, wenn man so möchte, Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten oder eigentlich viel eher Nützlichkeiten gefunden hat, gesehen hat, mit denen man eben Leute davon überzeugen kann, sich komplett einer Sache zu unterwerfen und auch zu opfern. Das ist ja etwas, das gab es in der westlichen Literatur. Wir hatten eingangs die Ritter erwähnt und so weiter. Eher auf politischer Ebene, aber nicht in dieser, auf dieser, sage ich mal, im weitesten Sinne kulturhistorischen Ebene.
Ja, ganz genau. Total interessant, dass du das ansprichst. Also wenn man heute ältere Japaner in Japan trifft und sich mit denen beispielsweise über Deutschland unterhält, dann stellt man auch fest, dass Deutschland im Prinzip eine Art Sehnsuchtsort weiterhin ist und dass eine große kulturelle Übereinstimmung angenommen wird, die möglicherweise gar nicht da ist. Also das Stereotyp Deutschlands als das Land, was ganz funktional ist, wo die Züge auf die Sekunde genau kommen, das Land der Logistik, das Land der Produktivität und vielen Arbeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das alles im 21. Jahrhundert auf Deutschland zutrifft, aber auf Japan trifft das natürlich zu, ne? Das heißt, es ist hier eine Idealisierung, speziell des deutschen Raums eben auch, aus dem Japan, was ja auch ein Land ist, was gewisse Ähnlichkeiten hat mit Deutschland, also weniger Ressourcen, weniger Bodenschätze, das Land muss quasi produktiv sein. Was für Japan zu einer Faszination wird, die sich auch bis heute durchaus fortsetzt. Das darf man, glaube ich, durchaus so auch aus wissenschaftlicher Perspektive sagen.
Ja, also das sind auf jeden Fall auf beiden Seiten Zerrbilder entstanden, Wahrnehmungen, die sich natürlich auch historisch gewandelt und entwickelt haben, was das angeht. Und da ist Japan nicht nur durch die Tatsache, dass es eben ein aus vielen Inseln besteht und natürlich wesentlich abgelegener sich entwickeln kann als ein Deutschland in der Mitte Europas, das von Norden, Süden, Westen, Osten schon immer durchmischt war von allen möglichen Einflüssen und Kulturen, also eine kontinentale Entwicklung hinter sich hat. Da konnte sich Japan vielleicht etwas mehr bewahren, hat dann auch nach dem großen Bruch, der diese beiden Nationen verbindet, im Zweiten Weltkrieg eine andere, erst eine vergleichbare Entwicklung eingeschlagen. Also ich hatte eingangs die drei Throninsignien genannt, also Schwert, Spiegel und Juwel. Die sind da natürlich schon längst ja nicht nur Mythos, sondern eben auch immer noch ein Heiligtum. Aber Japan hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg sogenannte neue Kronjuwelen intern als kleinen Witz geleistet quasi. Mit dem Wirtschaftsaufschwung waren das in den 50ern Fernseher, Waschmaschine, Kühlschrank. In den 60er Jahren kam das Auto hinzu und in den 2000ern waren die drei Kronjuwelen Digitalkamera, DVD-Rekorder und Flachbildfernseher. Also das soll nur mal ausdrücken, dass die Japaner, das moderne Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, ähnlich wie Deutschland, diesen Wirtschaftsaufschwung hatte, der sich vor allem durch Technologie auch begründete. Oder was in Japan noch markanter gelebt worden ist, von der Automarke bis zum Elektronikhersteller, da konnten die Deutschen vielleicht natürlich auf der Ebene der Automobile vielleicht mithalten, aber nicht im Bereich der Elektronik. Was ich sagen möchte ist, dass sich die gegenseitige Anziehung europäischer Kultur und Technik und japanischer Kultur und Technik, dass das eine lange, lange Tradition hat. Und ich weiß nicht ganz genau, wie wir es schaffen, nochmal zurückzukommen auf die Samurai und die Ninja nach diesem Ausflug in die Welt der Digitalkameras.
Naja, wir könnten uns beispielsweise angucken, wie gehen verschiedene Spiele mit der Wahrnehmung von Samurai und Ninja um. Also in meinem Artikel, wenn wir uns mal kurz auf die Ninja, auch bekannt als Shinobi, da haben wir es wieder mit einer ähnlichen Verwirrung zwischen den Schriftzeichen oder zwischen den Lesarten der Schriftzeichen zu tun. Shinobi eher im japanischen und Ninja möglicherweise eher im internationalen Kontext. Scheint ja schon immer eine gewisse Faszination für Videospiele zu haben. Also mindestens bis in die 1980er rein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und unterläuft dann ja auch eben verschiedene Inkarnationen. Ich denke an Spiele wie eben Shinobi. Ich denke an Spiele wie Ninja Gaiden. Und ich denke dann an das Jahr 2025, in dem es ja auch eine weibliche Ninja in Assassin's Creed Shadow, was ja dann auch die Titelstory für die neue G ist, eben liefert.
Ja, und interessant ist ähnlich, wie der Begriff des Samurai jenen des Bushi im Westen verdrängt hat, populärer wurde, so wurde auch der Ninja im Westen irgendwann populärer als der Samurai, weil da auch sehr viel, ja, sehr viel Mythos drinsteckt, aber eben auch ein historischer Kern, ne?
Ein historischer Kern, wo man allerdings auch sagen muss, da ist es deutlich schwieriger, also belegbare Dokumente zu finden. Es ist schon so, dass es Shinobi gab, aber es ist nicht so, dass man tatsächlich über die spezielle Funktion der Shinobi im japanischen Mittelalter oder dann vielleicht auch in die Moderne hinein wirklich belegbare, fundamentale Dokumente findet, so wie es bei den Samurai war. Also bei den Samurai kann man ja beispielsweise die gesellschaftliche Rolle ableiten. Und für Videospielentwicklerinnen ist es dann so, dass sich daraus dann eben auch wieder Machtfantasien und so weiter ergeben. Und bei Ninja Shinobi geht es noch viel mehr um Fabulation. Also weil so wenig verbrieft ist, regt es eben die Imagination auf beiden Seiten, würde ich sagen, wenn wir die Brücke schlagen zu Assassin's Creed Shadow, noch deutlich mehr an. Das heißt, in Japan selbst sind Ninja und Shinobi schon so ein gewisses mythologisches Konstrukt, was wir dann sehen in Serien wie Naruto und eben auch in Videospielen wie Ninja Gaiden, in Videospielen wie Shinobi selbst, mit dem man eben auch noch viel mehr herumspielen kann als mit den Samurai, wo sich schon inhärent ein größerer historistischer Ansatz eben, glaube ich, ergibt.
Als ich mich ein wenig mit den schwarzmaskierten Gestalten beschäftigt hatte, da kam ich auch darauf, dass die im Grunde auch zu dem großen Bereich oder zu der Klasse der Bushi gehören, weil sie auch Kämpfer sind, aber da spezielle Aufgaben übernommen haben innerhalb einer Armee, eines Heeres, die eher zu tun hatten mit der Aufklärung, mit der Beschaffung von Informationen, mit dem geheimen Eindringen und so weiter. Und die wurden zunächst auch weder Shinobi noch Ninja genannt, sondern die hatten dann Begriffe wie, die habe ich mir hier notiert, sowas wie Rappa oder Kusa, die ich alle überhaupt gar nicht kannte und die auch meines Wissens nie in Videospielen verwendet worden sind, weil sie eben vielleicht Spezialisten bezeichneten für eine gewisse Sabotage oder Aufklärung. Was ich interessant finde, ist, dass in dem von Ubisoft kommenden Abenteuer, also Assassin's Creed Shadows, das entführt ja auch so in die Zeit um 1600. Und dass da auch erst so spät, also nicht schon im 10., 11., 12., was man vielleicht meinen könnte, sondern dass so spät dann auch die ersten sogenannten Kodizes entstanden, in denen Ninja thematisiert worden sind. Und da hatte ich mir notiert zum Beispiel das Banzen Shukai, das Shoninki und solche Geschichten. Aber dass, wie du schon richtig sagst, richtige fassbare historische Quellen aus der Zeit des 14., 15. Jahrhunderts, die sind sehr rar, beziehungsweise nicht existent.
Richtig, das ist das große Problem. Und die Begriffe, die du gerade genannt hast, die sind schon sehr speziell, die sind teilweise eben auch dann lokal verwendet. Das heißt, das sind jetzt auch keine Begriffe, die in das Alltagsjapanisch übergegangen sind. Also das sind eben ganz designierte Kodizes, wie du es eben auch nennst. Also das sind quasi auch Codewörter teilweise, die dann eben nur für eine spezielle logistische Ebene auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, das macht die Ninja, die Shinobi noch mythischer und mystischer gleichzeitig. Das heißt, man kann eben noch mehr damit herumspielen. Das scheint sich ja auch so auf Assassin's Creed Shadows zu übertragen, so wie ich das wahrnehme.
Da haben wir die klassische Trennung. Die Shinobi auf der einen Seite, mit der man im Hintergrund taktisch, schleichend, ablenkend unterwegs sein kann, so wie man das eben auch kennt. Und auf der anderen Seite der eher hünenhafte Samurai, der für das Grobe zuständig ist in dem Sinne. Das sind ja auch so die Kategorien, die man im Kopf hat, auch als Rollenspieler, dass man in manchen Fantasy-Abenteuern schon früher wählen konnte, die Klasse des Samurai oder eben jene des Ninja. Dabei ist aus historischer Sicht ganz spannend, finde ich, dass in der Gestalt von dem Hattori Hanzo, da sind wir auch wieder im 16. Jahrhundert, dass sich da beides findet. Der ist sowohl Samurai als auch Ninja in einem, war Anführer der berühmten Ninja aus Iga und gleichzeitig aber auch ein Samurai, ein Kämpfer. In dem vereint sich alles. Jetzt muss man natürlich da auch genauer hinschauen, was da vermengt wird. Aber letztlich ist es auch interessant, dass in der Realität, in der historischen Realität, die Grenzen viel öfter vielleicht verschwommen, als man so denkt.
Ja, und das setzt sich dann fort in den letzten beiden 3D-Zelda-Spielen. Also der Iga-Clan wird da zum Jiga-Clan. Ich glaube, so simpel ist es in dem Fall, ne?
Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Genau, ja. Also das sind ja, glaube ich, in den letzten beiden Zelda-Spielen dann die Nachfolger der Sheikah. Die ist ja gerade so ein Ocarina of Time Twilight Princess, ich glaube schon, gab. Und wo dann eben auch wieder mit diesen Stereotypen und mit den Archetypen der japanischen Kriegerklassen experimentiert wird, wie eben allgemein auch in den letzten 10 bis 15 Jahren mit einer ganz akzentuierten japanischen Ästhetik in japanischen Videospielen, glaube ich. Also das ist auch etwas, was ich am Ende meines Artikels aufmache.
Das fand ich auch spannend, diese, wenn ich dich richtig verstanden habe, diese ästhetische Rückbesinnung auf was soll man sagen, auf diese Kultur?
Mhm. Also meine Theorie oder meine Hypothese ist, japanische Videospiele erleben während der Xbox 360, PS3 eher eine gewisse Krise. Das heißt, die dominanten Spielemarken sind vermehrt westlich. Also da denke ich an, keine Ahnung, Call of Duty. Da denke ich an Mass Effect, was Rollenspiele beispielsweise angeht. Da denke ich an Elder Scrolls, an Fallout. Und diese Dominanz der japanischen Videospiele, die wir zur Super Nintendo-Ära und vielleicht auch zur PlayStation 1, PlayStation 2-Ära hatten, ist nicht mehr so da. Und dann, so um 2010 herum, kommen Spiele heraus aus der japanischen Videospielelandschaft, denen das scheinbar total egal ist oder die das einfach miteinander kombinieren, also diesen westlichen Anspruch und gleichzeitig eine gewisse japanische Ästhetik. Dort Dark Souls zu nennen, 2011 wäre das ja, ist auf den ersten Blick vielleicht etwas überraschend. Auf der anderen Seite kann man sich aber Dark Souls von 2011 ja auch als ein Spiel angucken, dem es letztendlich egal ist, was gerade so im Westen passiert, ne? Also es wird ja zunächst auch rezipiert als ein ganz sperriges Spiel, in dem es einfach darum geht, get good, also gut zu werden. Und ansonsten ist man dem Spiel nicht gewachsen. Und danach sehen wir dann gerade bei Nintendo, bei den Zelda-Spielen, dass wir es nicht mehr wie bei A Link to the Past, bei Ocarina of Time in den 90ern mit einem Sujet zu tun haben, was eben westliche Stereotypen reproduziert, also Stereotypen des der Mittelalter-Fantasy mit christlichen Bezügen im Fall von A Link to the Past beispielsweise. Also in der japanischen Version haben wir auch mit der tatsächlichen Bibel beispielsweise zu tun. Und dass wir eine japanische und ganz ästhetische Bildsprache haben, die eben aus diesem kulturellen Raum kommen, in Breath of the Wild und in Tears of the Kingdom, und das setzt sich sogar bis in den Soundtrack der Spiele fort. Also diese Orchestrierung von Spielen aus den 90ern gegenübergestellt zu der sehr minimalen Orchestrierung.
Das ist sehr spannend, denn ich habe diese Beobachtung als Spieleredakteur damals gemacht, dass ich das Gefühl hatte, dass die großen japanischen Traditionsentwickler und auch Publisher, also wir nehmen jetzt einfach mal Capcom, Konami und Co., dass die tatsächlich sich dem Westen zugewandt haben mit dem Erfolg von Call of Duty. Das hast du schon richtig erkannt. Und das machte sich direkt im Spieldesign bemerkbar, bis hin zu Resident Evil, aber auch zu kleineren anderen Sachen und auch einigen Rollenspielen, dass man versuchte, den Westen nachzuahmen aufgrund des Erfolges. Und dass man sich sagte, wir können so nicht mehr in unserem eigenen Saft entwickeln. Dazu muss man sagen, dass diese langjährige japanische Entwicklung, die so erfolgreich war, natürlich auch Negativfolgen hatte, was so diese Kadermentalität angeht. Man hatte so ein bisschen Scheuklappen auf, man hat sein Ding gemacht und irgendwann hat man gemerkt, der Westen oder andere Spielemarken sind so erfolgreich mit Dingen, die wir gar nicht auf der Uhr haben. Deswegen kann ich das auf dieser vielleicht politischen Ebene zwar verstehen, aber ich fand es immer schade und es wirkte sich auch verwässernd aus auf das Spieldesign. Und dann hattest du ungefähr 2010 genannt als so einen kleinen Impuls. Ich würde sogar sagen, der erste große, allerdings noch nicht der überzeugende, war Okami im Jahr 2006. Das ist ja im Grunde das Spiel zum Shintoismus. Wobei ich den jetzt in Anführungsstriche setze, weil der ja als solcher auch gar nicht so ganz klar definierbar ist und eben auch so wunderbar differenziert in all seinen Ausprägungen. Aber leider war diesem Okami ja bekanntlich vom Clover Studio kein Erfolg beschieden und Capcom hat diese Abteilung ja auch geschlossen. Das Ganze ist leider untergegangen, war wunderbar und war nur so ein kleines Fanal. Man hat gemerkt, die Leute, die sich für Japan und dessen Kultur interessieren, die waren ganz außer sich. Aber es sollte noch viel länger dauern, bis das passiert, was du jetzt interessanterweise beschreibst, dass Japaner wieder selbstbewusster auf ihre eigene auch Spieltradition und vielleicht auch Kultur schauen, um weitere Spiele zu entwickeln. Ein Ergebnis ist vielleicht auch die Tatsache, dass Okami 2 zurückkehrt, dass ein Onimusha zurückkehrt, dass man sich wieder traut, das zu beleben. Das hat jetzt vermutlich auch eben wirtschaftliche Gründe und ist so zu erklären, dass ganz einfach Remakes und Remaster bekannter Marken so populär sind, dass es sich lohnt, die wieder aufzulegen. Gleichzeitig möchte ich dir da aber recht geben, dass ich auch das Gefühl habe, dass es auf der ästhetischen Ebene wieder eine Rückbesinnung gibt, die sich dann eben auch in sowas wie Rise of the Ronin zeigt und eben bald auch in anderen Spielen. Also von daher ist das schon eine interessante Beobachtung, dass man auch in Zelda, wo es sicherlich schwieriger zu entdecken ist tatsächlich, da müsste man noch mal genauer hinschauen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das auf dieser künstlerischen Ebene, dass man sich dann nicht mehr, Nintendo hat sich ohnehin nie so wirklich angebiedert, so negativ möchte ich das nicht ausdrücken, aber Nintendo hat stilistisch immer auch experimentiert und gewinnt da auch mit den letzten beiden offenen Welten in den Ansätzen auch wieder so einen eleganteren Drive, finde ich. Also das ist natürlich immer schwierig, sowas dann mit kulturellen Facetten oder Traditionen gleichzusetzen, ne?
Ja, nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, schon festhalten, dass Nintendo in den frühen 2000ern zusehends eine gewisse Krise erlebt, was die Marke Zelda angeht, ne? Also nach Twilight Princess, was ja ganz klar von vom Herr der Ringe beeinflusst war, haben wir dann noch Skyward Sword, müsste auch 2011 gewesen sein, was so ziemlich verpufft ist, habe ich das Gefühl. Und dann passieren eben so Dinge, beispielsweise Dark Souls, ein sehr sperriges Spiel, was sich nicht wirklich schert um die Konventionen der Videospiele nach dem westlichen Vorbild zu dem Zeitpunkt. Später dann eben auch diese plötzliche Popularität von Spielen wie Persona, ne? Also gerade Persona 4 Golden, Persona 5, wo tatsächlich ein japanischer Schulalltag eben ganz im täglichen Rahmen nacherlebt werden kann. Das ist ja nicht der deutsche Schulalltag, das ist ja nicht der amerikanische Highschool-Alltag, der da erlebbar ist. Dass das plötzlich eine Attraktivität ist, die explizit sich eben auch auf die westliche Spielerschaft eben auslebt. Ich glaube, dass Nintendo da ganz gut aufpasst in den 2010ern und dass das dann eben auch dazu führt, dass Breath of the Wild nicht nur ein Open-World-Spiel ist, was ja durchaus eine westliche Konvention ist, sondern eben auch diesen Sense of Wonder, den wir in unserem letzten Podcast mal besprochen hatten, den wir beispielsweise in Fallout oder in Shenmue nachgespürt sind, dass das eben auch beeinflusst wird durch eine ganz starke japanische Ästhetik. Also da könnte man Stilmittel nennen wie Wabi-Sabi, was so die Schönheit des Vergänglichen ist, Mononoaware, das Pathos der Dinge ist so die Übersetzung dafür. Und gleichzeitig eben auch Jügen, was ich beim letzten Mal schon mal angesprochen hatte, dass man etwas in der Distanz sieht, so ähnlich wie das auch bei den Ukiyo-e ist, was uns wieder zurückbringt ins japanische Mittelalter, was uns auch zurückbringt zu den Samurai, zu dem ästhetischen Empfinden, das eben auch Teil des Alltags der Samurai war. Und das spüre ich schon vermehrt jetzt auch in den Videospiel-Releases der letzten 10 Jahre, die auch aus Japan kommen und die ja jetzt plötzlich wieder sehr, sehr populär sind. Also nicht nur, was Miyazaki angeht, nicht nur, was Nintendo angeht, sondern auch die Akzeptanz und Toleranz gegenüber Spielen von Fumito Ueda zum Beispiel, ne? Also The Last Guardian beispielsweise, worüber wir auch mal unbedingt sprechen sollten.
Ja, was ich sehr spannend finde, ist, wenn man über Ästhetik spricht und über Spieldesign, jetzt waren wir vorhin bei Dark Souls und Demon's Souls, die du angefügt hast, auch als Beispiele dafür, so eine gewisse Rückbesinnung. Wenn ich mich als Spielhistoriker damit beschäftige, sehe ich hinter einem Demon's Souls sofort Kingsfield, das heute die wenigsten kennen, aber das im Grunde so das Fundament gelegt hat. Das war auch ein Spiel, was sich eher europäischer Fantasy angenähert hat und das wiederum inspiriert war von Ultima Underworld, einem Klassiker. Was ich spannend finde, ist, dass sich dann auch immer wieder Kreise schließen, also dass sich Japan und der Westen, ich sage das jetzt immer so plakativ, dass sie sich immer gegenseitig inspiriert haben in dieser Hinsicht und dass dann Elemente aus der Geschichte wie Samurai, Ninja, der Krieger oder das Kämpfen als Ideal auch wiederkehrt, dann teilweise in solchen Spielen, denn auch in Demon's Souls und Dark Souls wird, wenn man so möchte, werden Tugenden eingefordert, das erwähnst du auch in deinem Bericht für die G, die lässt sich jenen des Kriegers entsprechen.
Genau, diese Tugenden, über die wir heute so vermehrt sprechen, die scheinen tatsächlich sich etabliert zu haben. Und interessanterweise aus so einem ludonarrativen Ansatz heraus ist es auch so, dass die jetzt eben von den Spielerinnen abgefragt werden. Ne? Das war zwar, würde ich sagen, bei Ninja Gaiden beispielsweise auch schon so und bei Shinobi. Aber mittlerweile schaffen wir es da möglicherweise sogar über Gameplay-Mechaniken hinaus, so die vierte Wand, die Videospiel-inhärente vierte Wand zu durchbrechen. Ne? Das heißt, um ein effektiver Samurai, um ein effektiver Shinobi zu sein, müssen wir eben auch diese Geschicklichkeit an den Tag legen und gleichzeitig auch eine Leidensfähigkeit, die dem historischen Vorbild entspricht und die auch der Erfahrung, Elden Ring beispielsweise zu spielen, entsprechen könnte. Das finde ich total interessant. Und der Punkt, den ich festhalten wollte in Artikel und vielleicht auch in der Episode heute, ist, dass wir es bei den Samurai immer mit einem Konstrukt zu tun haben. Das geht auch den japanischen Videospielentwicklerinnen ganz genauso. Denn sie haben ja auch keinen direkten historistischen Zugang zum japanischen Mittelalter, sondern dem, wie es sich eben auf die Gegenwart eben auch überträgt. Das heißt, es ist immer ein Stereotyp und immer ein Archetyp, mit dem wir zu tun haben.
Und du gehst in deinem Bericht, ziehst du den Vergleich, du sagst, man könnte Entwickler wie Hinetaka Miyazaki, also den Erschaffer von Demon's Souls, Dark Souls, Sekiro und so weiter, auch als Nachfahren der Samurai betrachten.
Ja, das ist so ein Gedanke, der kam mir, als ich den Artikel verfasst habe, als ich durch meine historische Recherche und so weiter eben durch war und mal geguckt habe, wie entwickeln sich eigentlich Spiele mit so einem Samurai, mit so einem Shinobi-Sujet im Lauf der Jahrzehnte. Und das knüpft direkt an den Punkt an, den ich gerade versucht habe zu machen, dass sich auch die vierte Wand, die spielinhärente vierte Wand eben dadurch durchbricht, dass diese Tugenden eben auch abgefragt werden und dass es von den Entwicklerinnen abgefragt wird, das ist ja im Post-Weltkriegs-Japan schon immer so gewesen. Weil wir es da eben zu tun haben mit einem Land, das weniger Ressourcen hat.
Wie du schon richtig sagtest, gab es das zwar schon immer diese Herausforderung innerhalb der Videospiele, Ninja Gaiden und Co., man kann auch einige andere nennen, man könnte sogar zurück ein bisschen zu The Last Ninja, da musste man auch sehr geduldig kleine Schritte machen, um erfolgreich zu sein, Dinge auswendig lernen und mit Disziplin vorangehen mit dieser schwarzen Gestalt. Allerdings waren das so punktuelle Dinge, die aufblitzten. Das eine hatte vielleicht mit dem eher altertümlichen Spieldesign zu tun. Bei Ninja Gaiden war es die Hand-Auge-Koordination innerhalb dieser reinen Kampfmechanik, die wichtig war, dass man in die Combo kam und so weiter. Bei Hidetaka Miyazaki, da würde ich dir tatsächlich recht geben, erfährt das Ganze oder wird es ganzheitlicher, weil wenn der Spieler lernt hier innerhalb einer wirklich erfahrbaren Welt an Kleinigkeiten zu wachsen, an Niederlagen, er muss kleine Schritte gehen, um wirklich sich zu verbessern, er muss streng zu sich selbst sein in dem Sinne, vielleicht sogar genügsam. Und innerhalb der Welt, so fantastisch düster sie ist, in all ihrem Untergang meist. Es geht ja oft darum, dass man vor den Trümmern eines alten Reiches steht, letztlich. Trotzdem wird man nicht dazu animiert zu sagen, mir ist alles egal, ich will mich hier nur bereichern, sondern man bekommt immer noch diesen fast schon pathetischen Auftrag. Den muss man nicht immer erfüllen, aber wer es tut, tapfer, mutig, ehrenhaft in dem Sinne. Also man hat das Gefühl, dass das die Art des Spiels ist, die man da eben verfolgen kann, wenn man möchte. Man kann auch anders spielen, das war ja schon in Demon's Souls so. Also man kann auch ganz untugendhaft agieren, man kann unschuldige Händler umbringen und so weiter. Man kann die ganze Welt ins Ungleichgewicht bringen, zumindest in Demon's Souls, was die Moral angeht. Aber trotzdem würde ich dir da recht geben, dass ich auch das Gefühl hatte, ja, sowas gab es schon mal punktuell in Videospielen, aber erst die Souls-Reihe hat wieder so eine, ja, so ein gewisses Prinzip hineingebracht, dem jetzt auch da draußen viele Spieler gerne folgen, so ein neues Ideal innerhalb des Spieldesigns, dieses, dass man Lust darauf hat, sich ständig zu verbessern und weitere Etappen zu meistern. Du hast es in deinem Bericht auch ausgedrückt mit einem japanischen Begriff, dem Ideal des Kaizen. Genau, das kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was damit auf sich hat.
Ja, Kaizen, das ist so einer der Begriffe, der einem vielleicht auch auf Instagram oder Facebook mitunter mal begegnet, genauso wie gerade Stoizismus auch ziemlich en vogue ist auf TikTok und auf Instagram. Da geht es darum, sich selbst zu verbessern und vor allem seine eigene Leidensfähigkeit zu verbessern.
Das passt ja richtig gut.
Ja, das passt gut, wenn es um Spiele von Miyazaki geht. Vieles von dem, was du gerade gesagt hast, erscheint mir auch sehr relevant, was die Spiele von Fumito Ueda angeht. Also, dass man die Historie einer Spielwelt durch die Ruinen beispielsweise erfährt, also die Faszination für das Vergängliche in Shadow of the Colossus und Last Guardian. Und wir wissen ja, dass Uedas erstes Spiel, Ico, genau, dass das ja ein großer Einfluss war für Miyazaki, der ja erst unter diesem Eindruck dann in die Videospiellandschaft eben kam, ne, und Selbstentwickler wurde. Also die kontinuierliche Verbesserung als ein Wert, der sich interessanterweise auf alle drei Ebenen auswirkt. Auf das Gameplay, auf die Erfahrung der Spielenden und eben auch auf die japanische Spielelandschaft, was die Entwicklungsstudios angeht.
Jetzt ist das natürlich so, man kann streng genommen viele dieser einzelnen Elemente des Designs, also Environmental Storytelling, Slow Progression, solche Geschichten, gab es auch schon an anderer Stelle, aber ich würde auch sagen, dass es gerade From Software gelungen ist, auch mit einer gewissen, ja nicht Störrigkeit, aber es gab ja eine Tradition, ein Fundament mit Kingsfield, das ist nur in Vergessenheit geraten, es kam international überhaupt nicht gut an und die Reihe versandete und war nicht mehr gesehen. Und dann passierte aber genau das, was du auch erwähntest, dass sich viele japanische Entwickler und Publisher dem Westen annäherten und ähnlich designten, um des Erfolges willen und dann merkten, sie können damit gar nicht so erfolgreich sein wie das Original. Also nicht alle natürlich, man muss wirklich differenzieren, denn es ist ein Unterschied, ob Capcom etwas mit Resident Evil experimentiert, wo man davon ausgehen kann, dass die Marke einfach so populär ist, dass egal was sie machen, erstmal grundsätzlich was davon verkauft wird. Andere haben es da weitaus schwieriger, Stichwort Okami, wenn die wirklich einen ganz anderen Weg einschlagen, wenn es überhaupt gar keine Marke gibt. Aber was ich damit sagen will, ich hatte auch das Gefühl, dass es da eine gewisse Rückbesinnung gibt und dass die Japaner sich auch wieder trauen, sich zu, ja, dass da wieder auch, dass der Kontrast da ist, dieser gesunde Kontrast innerhalb des Spieldesigns. Ich bin mal gespannt. Manchmal sind das nur zaghafte Elemente, obwohl du das bei Zelda sehr schön beschrieben hast. Ob das denn wirklich jetzt etwas ist, was fortgeführt wird? Und inwiefern das in Zukunft bei From Software letztlich weiter noch verhandelt wird? Also ob dieses Kaizen in dem Sinne, ob das bleibt. Ich fand's sehr gut, als der Druck kam aus dem Westen, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist ja schön, das ist ja toll mit eurer Souls-Reihe, aber wir wollen auch Spaß haben, also macht bitte einen leichten Schwierigkeitsgrad. Ich habe einfach die Geduld nicht dafür. Da fand ich sehr gut und das erinnerte mich auch wieder an diesen, nicht an diesen Trotz, eher an diese Standhaftigkeit des Samurai, als Miyazaki dann sagte, ja, ich kann das verstehen, aber wir würden gerne dabei bleiben. Das fand ich auch gut, weil das widerspricht so komplett diesem Einknicken im Westen, wenn Studios, Lead-Designer nach einem Shitstorm oder nach zu viel Widerstand dann sagen, okay, wir öffnen alle Schleusentore für alle möglichen Spielergruppen da draußen. Ist es auch eine Art von japanischer Strenge oder Disziplin, die man da erkennen kann?
Ich denke schon. Ich glaube, dass der unangenehme Höhepunkt dieser Entwicklung, die du gerade genannt hast, also diese in Anführungszeichen Anbiederung an den Westen oder zumindest das dominante Sujet des Westens, sehen wir, würde ich sagen, bei Final Fantasy 13, was mit Sicherheit ein ganz tolles Spiel ist, aber was ja damals kritisiert wurde für seine Schlauchhaftigkeit und dafür, dass es sich eben dann auch an Spiele wie Gears of War beispielsweise anbietet. Das kommt wann raus? 2010, 2011? Und da ist die japanische Videospielelandschaft ja sowieso in einer Krise. Also gerade was den Markt zu Hause angeht, wo damals schon Mobile Gaming ein großes Thema ist. Also Japan war ja schon immer Vorreiter, was eben auch die Vorläufer von Smartphones und so weiter angeht. Also Galapagos-Systeme hat man die genannt. Dass der Heimmarkt, also was Heimkonsolen angeht, also sowieso schrumpft im 21. Jahrhundert in Japan, dass dementsprechend dann der Westen natürlich immer wichtiger wird und gleichzeitig im speziellen Fall von Square Enix auch noch das große Desaster, was sie mit dem Kinofilm Anfang des 21. Jahrhunderts finanziell erlebt hatten, ne? Und dass aus diesen Lehren dann jemand anders lernt, der möglicherweise auch gar nicht diesen finanziellen und ökonomischen Druck hat, jemand wie Hidetaka Miyazaki. Denn ja, die Kingsfield-Reihe, die haben ja, ich denke mal, der größere Teil der Spielerschaft hat sich die heute erschlossen, nach den Souls-Spielen. Aber dass jemand, der diesen Druck gar nicht hat, es ist, der dann eben auch die Freiheit hat, ja, sich darum nicht scheren zu müssen. Und dass das dann interessant wird für spätere Spieleentwickler. Also ich glaube, die heutige Landschaft hätte da auch unserem Favoriten Shenmue ganz gut getan.
Das stimmt, ja. Also wir haben kürzlich erst gesprochen über die Geschichte der Rollenspiele, ich zusammen mit dem Jochen Gebauer. Und da sind wir, als wir bei der Jahrtausendwende anlangten, also in der Zeit, wo gerade die PlayStation 2 erschien, der GBA erschien und so weiter. Das war eine Phase, in der die Rollenspiele aus Japan so eine unfassbare Fülle aufwiesen. Auch an Darstellungsformen, eben nicht nur am klassischen, sondern auch an modernem, also von der Science-Fiction in Star Ocean bis hin zur Philosophie, die ich erwähnte, in Xenogears, dann natürlich Grandia, Chrono Cross, Golden Sun, Skies of Arcadia, all diese hoffnungsvollen Abenteuerwelten, diese Visionen, also man hatte das Gefühl, Japan konzentriert sich auf eine positive Art gesehen, gar nicht auf seine eigene Tradition in dem Sinne, sondern eher auf all das, was da draußen am Horizont wartet. Es gab aber auch schon sowas wie ein Vagrant Story. Später kam Kingsfield hinzu. Mit dieser Fülle an Spielwelten und Spielsystemen konnte der Westen in dieser Zeit, es gab natürlich Unterschiede, aber nicht mehr so ganz mithalten, weil er sehr von D&D geprägt war. Aber wie du schon richtig sagst, versandet das Ganze in den Folgejahren. Und wir haben uns gefragt, so ab 2004, 2005, da ist eine richtige Leere zu spüren. Und da ist auch nicht mehr diese Begeisterung, dass da eine neue Spielserie erscheint oder dass sich etwas neu erfindet. Es gab immer wieder punktuelle Ausnahmen, aber ich würde auch sagen, dass das mit zu dieser Krise gehört, die auch die Ästhetik vielleicht verändert hat. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal auf den Samurai und den Ninja schauen zum Schluss, gibt es denn da Spiele, die dich besonders fasziniert haben? Du bist ja Japanologe geworden, du hast Anglistik studiert, du bist mit einer Japanerin verheiratet, du kennst das Land und die Sitten viel besser als ich. Aber sind das denn noch so zwei Archetypen, die dich reizen?
Also was meinen eigenen Hintergrund angeht, bin ich persönlich eher auf das moderne Japan, so heißt auch der Studiengang tatsächlich in Düsseldorf an der HAU, fokussiert. Das merkt man vielleicht auch in unserem Gespräch heute und auch in dem Artikel, den ich geschrieben habe, dass es mir wichtig ist, wie blicken wir heute auf die Samurai und auf die Shinobi zurück. Aber Spiele, die mich total fasziniert haben, sind vor allem die Way of the Samurai-Reihe, die ich immer wieder nenne. Also die vermisse ich tatsächlich sehr, denn Way of the Samurai 4, das war wirklich eine Machtfantasie, das war ein Sandbox-Spiel, das war wirklich mal quasi ein mittelalterliches Pendant zu GTA, was gleichzeitig natürlich kein AAA-Spiel ist, ne? Das muss man auch wissen.
Ja, mir haben die auch sehr gut gefallen, weil man dort auch mit seinen Entscheidungen den ganzen Plot verändern konnte.
Ganz genau, also man konnte ja wirklich alles umstülpen. Das war ja das perfekte Sandbox-Game, was man sich vielleicht gar nicht aus Japan erwarten würde, ne?
Ja, es war unheimlich frei designt. Es war vielleicht ab hier und da mal ein bisschen spröde designt. Also es konnte mit den ganz großen Produktionen nicht mithalten. Es kam ja von Acquire. Aber da gebe ich dir recht. Das hat mir auch Freude bereitet.
Und gleichzeitig hat auch niemand, also kein japanischer Spieler, keine japanische Spielerin hätte da historische Authentizität erwartet von dem Spiel. Ne? Also es war schon klar, dass das eben ein Spiel ist, was ganz klar ausgerichtet ist, auch auf die Wahrnehmung, die JapanerInnen im 21. Jahrhundert auf Samurai und Shinobi haben. Und damit eben rumzuspielen, mit dieser speziellen gesellschaftlichen Rolle, dass du überall reinkommst, dass du eben auch irgendwelchen dunklen Schattengesellschaften in der lokalen Kommune da eben nachgehen kannst, dass du töten kannst, wie du möchtest, das ist auch wieder dieser Teil der Machtfantasie. Also ich glaube, für die Erlebbarkeit der Samurai war das ein ganz wichtiges Spiel. Und ich frage mich, warum es das eigentlich gar nicht mehr gibt, ja.
Ja, es hat sich einfach nicht gut genug verkauft tatsächlich. Und was ich auch immer sehr sympathisch fand, war, dass die Japaner, auch wenn sie sich bezogen haben auf ihre eigene Kulturgeschichte innerhalb des Videospieldesigns, selten diesen Weg gegangen sind. Wir machen da jetzt noch den Stempel drauf, historisch authentisch. Das haben sie tatsächlich, obwohl man jetzt meinen könnte, die sind doch bestimmt ganz stolz darauf und die wollen das nach außen bringen und die wollen da möglichst viel recherchieren. Nein, das haben die so nicht gemacht. Und es gab diese Diskussion, die es in den letzten Jahren häufiger gibt. Also Assassin's Creed Shadows ist ja nur die Spitze des Eisberges, dass man da jetzt sucht nach den historischen Fundamenten. Wir hatten Kingdom Come Deliverance genannt. Da wurde das in Europa vielleicht mit dem ersten Teil zum ersten Mal so richtig diskutiert, weil eben auch relativ offensiv gesagt worden ist, wir bilden hier das authentische Böhmen des Spätmittelalters ab. Aber diese Plakette hat auch die PR, die ja da sonst immer sehr schnell aus der Hüfte schießt, nie benutzt, um Spiele dieser Art zu kennzeichnen. Und deswegen gab es vielleicht auch deswegen, aber natürlich auch aufgrund des veränderten Bewusstseins, also dass wir natürlich heutzutage mit einer ganz anderen Sensibilität und mit einem vielleicht anderen Gespür auf Archetypen, Motive, Dinge schauen in Spielen, die historisch sind, in Anführungsstrichen. Aber das hat sich schon geändert. Also damals war im Grunde, wenn du so möchtest, alles erlaubt. Und niemand hätte so ein Way of the Samurai jetzt da großartig kritisiert, weil es unrealistisch oder nicht authentisch ist.
Ja, ganz genau. Das finde ich daran faszinierend. Und du sprichst ja gerade Assassin's Creed Shadows an und eben auch Kingdom Come Deliverance, die ja teilweise eben auch Kritik ausgesetzt waren, die aus einer ähnlichen Richtung kamen, also was die historische Authentizität eben angeht und dass es problematisch sein kann, die zu stark zu betonen und gleichzeitig eben auch problematisch sein kann, dieser Verpflichtung eben nicht nachzukommen, respektive in beiden Spielen. Aber ich glaube, die Perspektive, die ich darauf habe in meinem Artikel, ist, dass wir es immer schon mit einer Fabulation zu tun haben und dass es dementsprechend auch in Ordnung ist, gerade im Rahmen eines Videospiels, wo es dann eben auch darum geht, dass man so eine entfremdete Erfahrung von seinem Alltag macht, dass es da durchaus auch okay ist, mit einer Fabulation eben experimentieren zu dürfen. Also historische Aspekte können ein Spiel ganz entscheidend erweitern, glaube ich. Selbst bei unserem geliebten Shenmue ist das ja der Fall mit einer Simulation des historischen Wetters aus dem Jahr 1986 in Yokosuka. Aber dass Spiele meist eher darin erfolgreich sind, eine Mikrogeschichte in einem historiografischen Rahmen nachzuerzählen, als eben das ganz Große aufzudecken und da auch noch den Anspruch zu haben, ganz historisch bis ins Detail akkurat zu sein und explizit zu sein.
Ja, und obwohl ich selbst Geschichte studiert habe und mich das durchaus fasziniert und die Quelle das große Heiligtum ist, auf das man am liebsten zurückgreift, muss ich auch sagen, dass wir beide ja jetzt in dem Gespräch öfter mal festgestellt haben, dass selbst Begriffe, sei es der Ritter oder der Samurai, sei es der Ninja oder selbst andere Dinge, dass darin auch immer eine Rückprojektion steckt, die entstanden ist durch eine Inspiration. Und genauso wie jetzt Warhorse Studios inspiriert sind vom böhmischen Mittelalter und daraufhin ein Rollenspiel rund um Geschichte machen, oder eben nehmen wir jetzt Okami 2 oder sowas, inspiriert von japanischer Mythologie. Das ist eigentlich das, was bei mir im Vordergrund steht, weil ja letztlich auch vermeintlich historische Begriffe, wenn man genauer hinschaut, letztlich modern inspiriert sind. Da steckt ein wahrer Kern drin, ja, in diesem Begriff des Samurai. Aber so wie du es ausgeführt hast, haben da Leute im 19. Jahrhundert vielleicht oder im 18. Jahrhundert ein bestimmtes Bild vor Augen gehabt und daraufhin wurde vielleicht ein Buch populär oder eine Geschichte populär, die wurde weitererzählt und heute benutzen wir in Europa deshalb eher den Begriff des Samurai als den des Bushi, obwohl der eigentlich, wie heute noch in Japan, ja, viel gebräuchlicher war und lange auch historischer war in dem Sinne. Also ich finde das ohnehin immer spannend, wenn sich Geschichte in so einem dynamischen Wechsel befindet und solange Designer von sich aus nicht sagen, Leute, wir machen hier das authentischste Mittelalter-Rollenspiel aller Zeiten, solange schaue ich da auch gar nicht so genau hin, weil ich das nicht erwarte. Aber ich habe auch das Gefühl, dass in letzter Zeit eben diese Sehnsuchtsorte Mittelalter, sowohl im Westen, also man denke an Manor-Lords oder diese Idylle zwischen Fachwerk und also Leute sehnen sich irgendwie nach einer Form des Mittelalters, die sie im Kopf haben. Und genauso sehnen sich Leute sowohl im Westen als auch in Japan vielleicht auch nach dieser, ich sag mal, Zeit der Samurai und Ninja. Ganz einfach, ja, weil sie in unserer Populärkultur so dominant sind und einfach auch nicht mehr wegzudenken sind, ne?
Ich wünsche mir, wenn wir uns am Ende noch was wünschen können, in der Liste historischer Spiele, ein Yakuza, was angesiedelt ist in der Taisho-Zeit, die ich schon angesprochen habe, zu diesem Äquivalent der Weimarer Republik in Japan. 1912 bis 1926, weil es ist ganz interessant und das wäre auch noch eine Frage gewesen, die ich mit dir klären wollte. Die Inszenierung von Geschichte in Videospielen, ist es da eigentlich auch so eine sichere Wette, sich eben an Stereotype anzulehnen oder wäre es nicht vielleicht auch mal interessant, sich so eine liminale und eine eher hybride historische Ära anzugucken, wo gar nicht ganz klar ist, wie bei beispielsweise der Taisho-Zeit. Gehört das jetzt eigentlich noch zur Meiji-Zeit dazu oder gehört das schon zur Moderne, zu der Showa-Zeit dazu, wo ganz viel im Umbruch ist und wo man gar nicht genauso den Finger darauf legen kann, was Japan zu diesem Zeitpunkt ist oder was vielleicht in dem Sinne dann auch Deutschland oder Amerika als Kulturraum wären, jeweils zu anderen Zeiten.
Ich glaube, das würde einige wenige interessieren, die genau auf sowas Lust haben, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das am liebsten in der Sicherheit seine Beute macht, was die Unterhaltung betrifft. Also ich gehe mal davon aus, die sichere Bank wäre, das Klischee in dem Sinne zu verstärken und die genau die Zeit zu wählen, in der die Leute vermuten, dass der Ritter, der Samurai, der Ninja genauso waren, wie sich das vorstellen. Die Befremdung tritt sogar schon ein, tatsächlich, das weiß ich aus Gesprächen, wenn ein Spiel wie Rise of the Ronin eher in das 19. Jahrhundert geht, also in die Moderne. Oder wenn sich Spiele wagen, für Widersprüche zu sorgen in der Ästhetik, mit denen man nichts anfangen kann, obwohl sie vielleicht historisch sind. Also nehmen wir die Schusswaffen. Die kam irgendwann auf, auch in Europa im Mittelalter. Aber manche Leute können das komplett nicht haben, dass sie in der Form vielleicht dargestellt werden, weil das nicht in ihr Bild, in ihre Vorstellung passt. Das sorgt für einen Bruch. Ich bin immer ein Freund für Brüche und ich mag das, wenn Spiele damit spielen. Aber ich fand es natürlich auch in Ghost of Tsushima einfach unheimlich schön in dieser Ästhetik von Kurosawa zu versinken, ohne Brüche in dem Sinne. Also ich mag beides.
Jörg, dann haben wir doch am Ende unseres Podcasts vielleicht noch eine ganz fundierte Beobachtung gemacht, dass dieser Eskapismus, den du ansprichst, der eben möglicherweise auch aufgrund der Welt, wie sie gerade eben ist, auch Sinn ergibt, ne? Dass dem zugutekommt, mit Stereotypen und mit Archetypen zu arbeiten, mehr noch als mit einer historischen Verunsicherung. Das ist doch eine ganz nette Beobachtung.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Christian. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden uns noch das ein oder andere Mal sprechen.
Das wäre super, würde ich mich sehr darauf freuen.
Ja, ich hoffe, ihr hattet an diesem Gespräch über Bushido, Krieger, Samurai und Co., allerdings auch über Japan und die reichhaltige Kultur so viel Freude wie wir beide. Und dass wir nicht zu sehr abgewichen sind von unserem Kurs, aber unterm Strich fand ich das auch sehr unterhaltsam und wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.